Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektroauto News Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist. Am Start ist auch Fabrice Kattmann, seines Zeichens Gründer und CEO von Nanook, einem Unternehmen, welches sich Ladeinfrastruktur für Nutzfahrzeuge-LKWs in Depots, bei Logistikern und Speditionen widmet. Die Besonderheit, man plant nicht nur und geht in die Umsetzung der Ladeinfrastruktur und bietet die zum Einmalkauf an, sondern bietet es auch eine Art Mietmodell an, also Ladeinfrastruktur im Abo, im Leasing für Unternehmen, was das Ganze natürlich nochmal spannender macht, weil man weniger Kosten im Anlauf hat, aber direkte Einsparung, wenn man eben auf E-LKW beispielsweise umsteigt. Warum das der Fall ist, wieso sich's rechnet und welche Kunden auf die Lösung von Nanook zurückgreifen, das erklärt uns Fabrice am besten selbst. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit ihm. Viel Spaß. Servus Fabrice, schön, dass du heute hier bei uns am Start bist. Wir wollen uns ein wenig über Nanook unterhalten. Bevor wir allerdings über Nanook mehr erfahren, stelle ich auch gerne mal selbst vor und verliere mal ein paar erste Worte über euer Unternehmen.
Danke dir, Sebastian. Genau, ich bin Fabrice, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von Nanook. Bevor Nanook komme ich aus dem Ingenieursbereich, habe in der Fahrzeugentwicklung einige Zeit verbracht für den EQA und EQB, der dem einen oder anderen was sagt. Elektroauto war auch meine erste Verbindung mit der Elektromobilität. Über Energiekonzern ging es dann in die Strategieberatung, in der wir sehr viele große Konzerne im Bereich Energie und Mobilität beraten haben. Und dann kam eben immer wieder das Thema, das nächste große, the next big thing, E-Trucks. Und dann haben mein Mitgründer und ich eben gesehen, dass hier großes Potenzial und auch großer Bedarf einfach herrscht, um Nanook zu gründen. Haben dann auch nach der Strategieberatung eben Nanook gegründet. Und was macht Nanook? Nanook positioniert sich als Full-Service-Anbieter im Bereich LKW-Flotten, Dekarbonisierung bzw. Elektrifizierung. Und bei uns kriegt man alles von der Hardware über Software bis zum Strom. Entweder als One-Time-Package oder, was uns vor allem, glaube ich, abgrenzt zum Markt, ist as a Service. Wir bieten Ladeinfrastruktur oder Truck-Charging as a Service an, wo der Kunde keinerlei Investitionskosten upfront hat und das ganze Ökosystem als monatliche Fee quasi erhält.
Du hast gesagt, man bekommt bei euch alles, also aber schon beschränkt eher auf Ladeinfrastruktur, das ganze Package drumherum. Den klassischen Truck gibt es bei euch aber nicht.
Genau, den Truck, da muss man sich selbst noch drum kümmern, aber wir haben eben gemerkt, Logistiker haben ihren angestammten Partner, Fahrzeughersteller, mit dem sie gerne zusammenarbeiten. Aber die Ladeinfrastruktur, das Energiesystem, der Trafo, Kommunikation mit dem Netzbetreiber ist eigentlich ein ganz neues Thema für sich. Und der Mittelständler muss jetzt auf einmal anfangen, eigene Kompetenzen in dem Bereich Elektrotechnik irgendwie aufzubauen, was aber weit weg vom Alltagsgeschäft eben ist und eigentlich nur Kosten verursacht.
Wo man es ja auch nicht mit beschäftigen möchte unbedingt, weil du hast schon gesagt, entsprechende Qualifizierung dann vorausgesetzt wird, die man ja auch erstmal erarbeiten muss. Und dann ist es ja trotzdem immer nur ein Randfeld für denjenigen Mitarbeiter. Wenn er mal ausfällt, hat man ja auch die Thematik, das fängt ja auch schlussendlich mit auf. Das heißt, wenn wir in so ein klassisches Projekt reingehen, was Nanook begleitet, es kommt ein Logistiker zu euch, ein Flottenbetreiber sagt, hier, wir wollen elektrifizieren, wir brauchen Ladeinfrastruktur aus unserer Sicht. Fangt ihr bei Adam und Eva an? Wie geht das dann vonstatten und wie können wir uns das vorstellen?
Es kommt ein bisschen auf den Kunden an, wo wir anfangen. Durch unseren Background können wir wirklich von bei Adam und Eva anfangen, strategisch beraten. Wie sieht meine Roadmap für die Elektrifizierung in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren aus? Gibt aber genauso Kunden, die zu uns kommen und sagen, ich habe schon konkrete Vorstellungen, ich möchte gerne die ersten 5 Fahrzeuge, dafür brauche ich x Ladepunkte haben. Und so können wir eigentlich in der Wertschöpfungskette, dadurch, dass wir eigentlich ganze Wertschöpfungskette von initial strategischer Überlegung, wie gehe ich die Elektrifizierung an, bis hin zum Betrieb hinten alles abdecken, können wir an jeder Stelle unterstützen und dann ab da die Kette weiter bis zum Ende durchführen.
Wenn ihr dann das System auch betrachtet, weil wir reden ja nicht nur von dem klassischen Lader, der aufgebaut wird, wie wenn ich mir jetzt daheim eine 11 kW Wallbox aufstelle, sondern da gerade beim Truck Charging sind wir da doch in anderen Bereichen unterwegs. Betrachtet ihr in Anführungsstrichen nur die Ladeinfrastruktur mit dem Netzanschluss oder gibt es auch die Thematik PV, Batteriespeicher? Also ist das auch vollumfänglich sozusagen von eurer Seite aus gedacht und betreut?
Genau, wir betreuen das ganze Energiesystem. Also gucken immer konkret in einem Einzel-Use-Case an, ob eine Batterie oder entsprechende PV-Anlage Sinn macht. PV-Anlagen sind in der Regel meistens schon vorhanden. Also es haben ja viele über die letzten Jahre schon ihre Hallen mit PV bestückt. Und dann gucken wir eben immer auch vor allem an den Anwendungsfall spezifisch. Also wir schauen uns die Routen an, das Nutzungsprofil, ob eine Batterie Sinn macht. Wir hatten jetzt einen Kunden zum Beispiel, da sind 3-4 Fahrzeuge, die stehen tagsüber ab 9, 10 Uhr bis um 16 Uhr. Da haben wir gesagt, eine stationäre Batterie macht eigentlich keinen Sinn, weil du hast 4 auf Rädern. Lass uns damit arbeiten.
Ja, gut, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Betrachtung, dann auch wirklich die Streckprofile mit einfließen zu lassen. Wenn sich das ändert, wird man das natürlich nochmal auch wieder betrachten müssen schlussendlich. Aber was qualifiziert euch beide jetzt dazu und euer Team sozusagen da Fuß zu fassen? Weil, ich sag mal, Beratung ist ja die eine Thematik, Logistik ist ja nochmal ein anderes Brett schlussendlich, wo es ja auch dann entsprechende Regeln gibt, die man vielleicht von außen dann gar nicht so kennt oder auch sich erstmal aneignen muss.
Ja, das stimmt natürlich. Vom Background sind wir beide Ingenieure und haben uns aber relativ, also das erste Jahr Nanook, also wir sind 2023 damit grob gestartet, war eigentlich Netzwerkaufbau. Also die entsprechenden Partner da zu gewinnen, ob es jetzt Ladesäulenhersteller sind oder auch Firmen, die uns helfen bei der Inbetriebnahme und Installation der Hardware, das aufzubauen und so auch die entsprechenden Kompetenzlücken, die wir hatten, zu schließen. Was uns sehr, sehr zugute gekommen ist, ist, dass dadurch, dass wir in der Beratung waren und sehr dynamisch und immer sehr schnell uns in neue Themen einarbeiten mussten, auch mit Postunternehmen aus europäischem Ausland ist oder ähnliches, haben wir da auch viel Wissen schon in diversen Projekten mit aufbauen können, die uns dann einfach zugute kamen. Also sowohl die Methodik, wie wir uns schnell in Sachen einarbeiten, aber auch, dass wir mit Kunden aus dem Segment bereits zu tun gehabt haben. Was wir eben gesehen haben, ist, wenn wir mit so Großkonzernen gearbeitet haben, dass die Kapazitäten und auch die Möglichkeit, finanzielle Möglichkeiten haben, Teams aufzubauen, die dieses Thema verfolgen im Konzern. Und das haben wir eben beim Mittelstand gesehen, dass es da nicht gewollt oder nicht die Möglichkeit besteht.
Genau. Das heißt, eure Zielgruppe ist dann auch so der typische deutsche Mittelstand in die Richtung.
Genau, ja. Das ist so der Zielkunde. War zumindest am Anfang voll Fokus drauf. Spannenderweise, was wir eben gemerkt haben, ist, dass auch große Konzerne sehr großes Interesse an diesem As-a-Service-Modell haben, weil man eben kein gebundenes Kapital in diesen ganzen Assets dann hat. Genau, das hatten wir im Vorfeld aber gar nicht auf dem Schirm, dass das ein potenzieller Zielkunde ist. Aber die Anfragen von dort sind auch da.
Für euch aber wahrscheinlich auch eine Herausforderung, weil als relativ junges Unternehmen müsst ihr dann erstmal das Kapital vorhalten, auch für die Anschaffung der Hardware, Software und so weiter. Und mit einem gewissen Aufschlag wird es ja dann eben entsprechend monatlich abgerechnet. Aber das müsst ihr auch erstmal stimmen können in der jeweiligen Größe, oder?
Ja, genau. Das war auch ein Punkt. Wir konnten Truck Charging as a Service nicht von Tag 1 an anbieten. Also das war auch einige Monate, wenn nicht sogar Jahre Vorlaufzeit, die es gebraucht hat, um das Konstrukt und die entsprechenden Partner da zu finden, die uns unterstützen, das zu ermöglichen. Am Ende haben wir sehr, sehr gute Partner gefunden, die auch jetzt mittlerweile bei uns dann investiert sind, die gewohnt sind, die bauen PV-Parks, Batterieparks und kennen daher sich sehr gut mit dem Handling von so großen Summen aus. Und wir können quasi über deren Infrastruktur, wie die deren PV-Parks in bis zu 100 MW Größe finanzieren, können wir die Ladeparks finanzieren.
Genau. Gut, ich meine, das ist ja auch schon mal ein unfairer Vorteil sozusagen dem einen oder anderen Marktbegleiter gegenüber, jetzt mal unabhängig davon, dass er erste Service anbietet, aber dann auch eben diesen Rückhalt irgendwo zu haben. Schlussendlich habt ihr euch erarbeitet natürlich und das wird bestimmt auch schwer genug gewesen sein, zu dem Punkt zu kommen. Aber dann kann man sich ja auch als größeres Unternehmen sicher sein, okay, das funktioniert, wenn wir jetzt As-a-Service das bei Nanook holen, leasen sozusagen, damit das auch im Einsatz bleibt. Ist es dann so, ich sag mal, ihr beginnt die Zusammenarbeit, startet aus, endet es damit dann oder sind das dann auch fortlaufende Projekte, die immer mal wieder aufgegriffen werden? Hol uns da auch gerne mal ab und vielleicht das eine oder andere Beispiel.
Gerne, also eigentlich ist bei jedem Kunden das kein einmaliges Projekt, also ob es der kleine Mittelständler ist mit den ersten 1 bis 2 Ladepunkten oder ein großer Konzern mit 140 Standorten, eigentlich ist immer immer ein Fortlaufen, weil die Elektrifizierung ist ja kein, also auch wenn bei vielen Unternehmen das Gefühl aufkommt, ich muss heute schon alles umsetzen, ist es ja eigentlich über die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre, baut sich das ja immer weiter auf. Und hardware-seitig, und natürlich haben wir haben eine eigene Software in-house, die auch kontinuierlich eben, die wird einmal implementiert beim Kunden und dann wird die über die nächsten Jahre laufen. Somit, und bei großen Konzernen ist dann, selbst wenn ein Standort finalisiert wird, kommen die weiteren Standorte dazu.
Und wenn wir jetzt das mal abseits von der reinen, ich sag mal, Hardware betrachten, Software hast du eben auch schon gesagt, die ihr damit reinbringt, unterstützt ihr dann damit auch beim Reporting? Stichwort Klimabilanz ist ja auch so ein Thema, was für solche Konzerne oder Mittelständler da auch entscheidend ist für die eigene Balance Sheet dann sozusagen.
Genau, also was wir da, wo wir da unterstützen können, ist vor allem im Strombezug. Also wir durch unseren Gesellschafterkreis, durch die PV-Parks, ist eben auch das Thema Strom abgedeckt, worüber wir grünen Strom mit deutschen Herkunftsnachweisen eben liefern können, also quasi CO2-neutralen Strom. Das können wir dann, diese Herkunftsnachweise sind dann fürs Reporting wichtig. Alles darüber hinaus muss dann der entsprechende Logistiker sich genau selbst drum kümmern. Entsprechende Software, die dann das Accounting macht. Also das machen wir dann nicht.
Okay, aber ist ja schon mal gut zu wissen, okay, man kriegt ja auch den grünen Strom dann sozusagen mit von der Quelle dann quasi, wenn man denn möchte. Und wenn du dich, oder wenn ihr dann natürlich auch mit potenziellen Neukunden sprecht, zumindest ich aus dem, ich sag mal, persönlichen Bereich, wenn ich halt mit kein Dienstwagenfahrer oder Flottenbetreiber zu tun habe, sondern mit Matthias Müller hier ums Eck, der über E-Autos nachdenkt, dann kommen ja auch immer die ein oder anderen Vorurteile oder Ängste auf den Tisch sozusagen. Das kann ich mir halt bei euch auch vorstellen und da wahrscheinlich noch ein paar Nummern größer. Also was habt ihr denn da schon für Vorurteile oder Ängste aus dem Weg räumen dürfen?
Da war wirklich, wirklich schon alles dabei. Also lustige Anekdote, die ich immer wieder erzählen, wenn genau das Thema aufkommt. Wir saßen bei einem Logistiker vor Ort mit deren, also Geschäftsführer und Fuhrparkbetreiber. Und der Geschäftsführer hatte relativ schnell gesagt, völlig egal, ob wir das gut finden, wir müssen uns diesem Thema widmen. Und der Fuhrparkleiter hat dann so Themen reingeworfen wie, ja, aber im Winter gehen die Batterien gar nicht an. Das hat noch nie jemand getestet. Oder Crashtests hat es mit diesen Autos noch nie gegeben. So, das hat noch nie jemand getestet. Was passiert, wenn der Fahrer eingeklemmt ist? Und ich, nachdem ich einige Monate bei Mercedes in der Fahrzeugentwicklung war, Crashtests und alles gesehen habe, weil wir, also muss ich da schon lachen, weil natürlich wird das alles getestet. Die Fahrzeuge, wir sind auch sehr eng mit Daimler und MAN im Vertrieb irgendwie unterwegs und unterstützen uns da. Die Fahrzeuge sind ja auch die werden in Norwegen getestet, im tiefsten Schnee, also das ist alles auf Herz und Nieren getestet, bevor der TÜV sein Siegel drauf gibt. Dann natürlich Reichweitenangst hat jeder. Keiner vertraut so diesen angegebenen Reichweiten, wobei die Reichweiten teilweise besser sind als angegeben, was im PKW-Bereich ja komplett konträr ist. Also im PKW-Bereich steht auf meinem Auto 500, 600 Kilometer und ich fahre dann meine 450 und dann wird es schon eng. Und bei den LKWs ist es genau gegenteilig. Dann steht da 400 Kilometer drauf und fahren alle reihenweise weiter als 400 Kilometer. Genau. Und das sind so, glaube ich, die größten Themen. Ja, und dann so Themen, die einfach, ich sag mal, wenig Vorteil, aber einfach falsche Informationen, die gespreadet werden. So Thema CO2-Rucksack, die Batterie wird niemals über den Lebenszyklus wieder reingeholt, was ja, gibt es ja genug CO2-Accounting auch mittlerweile von den Batterieherstellern, das ja nicht der Fall ist, sondern dass relativ schnell innerhalb ersten Jahres schon der Break-Even mit den CO2-Emissionen passiert und ähnlichem. Genau.
Vor allem, wenn wir da gerade im Dachbereich unterwegs sind, wo du entsprechend größeren Hebel dann nochmal hast, das muss man auch ganz klar sagen. Und so wie du gesagt hast, die Fahrzeuge, egal ob es jetzt PKW oder Nutzfahrzeuge sind, die werden wahrscheinlich in so extremen Temperaturen heiß wie kalt unterwegs gewesen sein, wie man hier auf deutschen Straßen wahrscheinlich gar nicht hinbekommt. Also insofern ist ja gut, dass du da direkt von der Basis mit deinem Wissen dann da auftrumpfen konntest. Du konntest sagen, hier, das können wir gleich mal direkt aus dem Weg schaffen, diese Vorteile, diese Ängste schlussendlich auch. Muss man natürlich aber dennoch ernst nehmen und sich mit auseinandersetzen, weil sonst, ich sag mal, die Zahlenbasis ist ja wahrscheinlich die eine Sache, da zu überzeugen. Aber schlussendlich werdet ihr ja auch gemerkt haben, am Ende sitzen da Menschen gegenüber und wenn die halt ihre Vorurteile haben oder ihre Ängste, Sorgen, da kannst du ja noch so gute Zahlen vorweisen. Wird das erstmal schwierig werden.
Ja, absolut. Und da gibt es auch genug andere, ich sag mal, Bewegungen irgendwie im Markt, ob es jetzt E-Fuels oder Co. sind, die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass so Vorurteile oder Missinformationen für die Elektromobilität halt irgendwie geteilt werden, muss man da natürlich dann immer schwer dann aufzuräumen im Nachhinein, sage ich mal. Aber man muss erstmal das irgendwie entkräften und irgendwie zeigen, dass das alles funktioniert. Andere Themen waren zum Beispiel, dass gewisse Fahrzeuge nur mit gewissen Ladesäulen funktionieren. Also, nee, hier ist ein Zeitungsartikel, das funktioniert alles, keine Sorge.
Aber ist ja gut, wenn ihr dann diese Erfahrung vorbringt und ja auch dann einen gewissen Track Record aufzeigen könnt, wo ihr sagen könnt, das hat jetzt bei Logistiker Spedition XYZ schon funktioniert. Warum sollte das jetzt bei dir schief gehen? Wir haben die Erfahrung, wir haben die Experten und ihr arbeitet ja auch schlussendlich dann mit den, sagen wir, den bekannten Marken zusammen, die ja auch ihr Gütesiegel schon drauf haben seit zig Jahren. Was für mich noch interessant wäre, du hattest vorhin auch gesagt, die Streckenprofile betrachtet ihr auch schlussendlich. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann einfach eine Auswertung, wo dann sagt, okay, wir fahren hier täglich unsere gleichen Routen schlussendlich? Wie ist es, wenn das variabel ist, dass wir da vielleicht noch so ein bisschen mehr Einblick in die Praxis reinbekommen?
Ja, gerne. Also wir gucken uns erstmal in so einer Art Workshop an, was der Kunde grundlegend für eine Art Tour fährt. Also es ist viel Nahverkehr, es ist viel Fernverkehr. Und dann ist so ein bisschen auch Zieldefinition. Möchten wir eine konkrete Strategie erarbeiten, welche Routen wir zuerst und oder ähnliches, oder haben wir überhaupt planbare Routen? Das ist vielleicht mal die erste Frage. Und dann haben wir in unserer Software die Möglichkeit, den Betriebsablauf darzustellen. Also die Fahrzeuge fahren die und die Tour. Wo wären theoretisch, falls ich öffentlich laden muss, wo wären Ladestationen auf der Route? Und wie viel Ladeleistung brauche ich eigentlich am eigenen Depot, um diesen Energiebedarf abzubilden? Und dann sowohl für die ersten Fahrzeuge, aber auch schon mal für die nächsten 5 bis 10 Jahre gedacht, weil das sind, geben wir auch immer Kunden mit, auch wenn die nicht mit uns zusammenarbeiten. Thema Netzanschluss sichert euch zumindest, was ihr glaubt, was ihr in 5 Jahren braucht. Weil wir haben jetzt auch in Koblenz zum Beispiel böses Erwachen mit dem Kunden gehabt, wo er eine Rückmeldung bekommen hat, dass wohl Mitte der 30er Jahre wohl dieser entsprechende Anschluss, den er gerne hätte, zur Verfügung gestellt werden kann. Was dann schon, hätte man sich vor 2 Jahren also da schon drum gekümmert, wäre vielleicht schneller gegangen, aber jetzt hat wahrscheinlich jemand anders in der Straße entsprechend die Leistung schon sich gesichert, wodurch dann erstmal andere Prozesse da angestoßen werden müssen. Aber genau, also bei der Routenthematik, da nochmal zurückzukommen, gucken wir uns vor allem an, welche Touren stellt sich der Kunde vor, was oftmals dann der Fall ist, dass Kunden erstmal so Touren so 100 bis 200 Kilometer elektrifizieren möchten. Die sind auch gut, vor allem in so Testwochen, also was wir zum Beispiel auch mit Daimler und MAN viel machen, ist so Testwochenbegleitung, also der Spediteur kriegt für eine Woche so ein Testfahrzeug gestellt, mobilen Lader dazu, oder dann sprechen wir mit dem entsprechenden Ladepunktbetreiber, hatten wir jetzt auch schon 2-3 Mal. Da war dann ein großer Ladepark für PKWs, dann haben wir uns darum gekümmert für den Kunden, dass entsprechende Blockiergebühren für ihn für diese Woche mal nicht gezogen werden, weil er dafür dann eben im LKW da nachts parken würde. Und genau diese 100, 200 Kilometer pro Tag Touren sind sehr gut, vor allem fürs Testing, für Erfahrungen sammeln. Ich habe auch vor Jahren auch meine Masterarbeit genau über das Thema gesprochen, was hält eigentlich uns ab? Das ist halt die ganze Unsicherheit, die fehlenden Erfahrungen. Und dafür ist es sehr gut, aber es ist halt zu wenig, um in diese langfristige Break-Even-Thematik reinzukommen. Deshalb versuchen wir immer, sowohl mit unserer Software, aber auch mit unseren Partnern, darauf den Kunden auch zu bringen, auch in den Testwochen mal eine Tour 400 Kilometer, 500 Kilometer zu fahren. Gibt's ja auch hier Tobi Wagner, der zeigt das ja noch und nöcher, wie gut das eigentlich funktioniert, wenn man ein bisschen Vorplanung gemacht hat. Weil dann macht's halt richtig Spaß. Dann spare ich mir die Maut, dann spare ich auf jeden Kilometer Maut und Energie ein. Und dann komme ich relativ schnell in diese Break-Even-Thematik rein, was in diesen kurzen Strecken schwierig wird.
Ja, definitiv. Da sind wir schon an dem Punkt, Tobi hast du angesprochen, ich glaube, den kennt jeder aus dem Trucker-Bereich mittlerweile, auch wenn er selbst noch Verbrenner fährt, gehe ich von aus. Aber du hast Break-Even angesprochen, das ist ja genau die Kostenthematik. Also sowas wird auch von eurer Seite aus betrachtet, wo ihr sagt, ich sag mal, das sind die Kosten vorher, das sind die Kosten nach dem Umstieg, weil man muss sich ja auch überlegen, rechnet sich das für uns, das Geld zu investieren, sei es in dieses Einmal-Package oder eben dieses As-a-Service-Modell eurerseits.
Genau, und das ist halt ein Punkt, warum wir uns so viel Arbeit gemacht haben, dieses As-a-Service aufzusetzen, weil dann ist die Einsparung sofort spürbar. Also ich habe halt nicht dieses, ich habe die Ladesäule über 10 Jahre bei meiner Bank finanziert und ich zahle jeden, oder ich zahle die auf einmal und jetzt muss ich mich irgendwie drum kümmern, dass das wieder reinkommt. Wir tragen ja das Investment und dadurch ist quasi ein bisschen wie bei einem Leasing-Auto sofort diese Einsparung spürbar. Unterschied zum Leasing-Auto ist, dass wir keine monatliche Fix-Fee haben, sondern den Kunden pro Kilowattstunde abrechnen, als wäre es eine öffentliche Ladesäule. Und das ist so der Punkt, warum wir, und wir merken auch, dass sehr viele Türen, die, ich sag mal so, über die klassische Ansprache zu waren, so, wir sind auch Ladesäulenanbieter, so, ja, danke, habe ich schon 10 Anfragen von, zu, du musst nichts investieren, das machen wir für dich, gehen so viele Türen auf einmal auf.
Kann man nachvollziehen. Ich war in meinem vorherigen Leben Einkäufer bei einem Automobilzulieferer. Wäre bei mir auch die Tür ein Stück weit aufgegangen, dass er da vorbeikommt, das erzählen dürft. Das macht dann immer Spaß, wenn das Balance Sheet erstmal nicht belastet wird. Und vor allem, wenn ich die Einsparung auf der anderen Seite habe und eine Ausgabe daneben dran und dann am Ende trotzdem mit einem Plus rauskomme. Also Win-Win sozusagen. Du hast gesagt, Abo-Modell kann man es mit, oder mit einem Leasing kann man es vergleichen. Jetzt war mein Gedanke Abo in Anführungsstrichen, weil es geht ja auch noch um Wartung und Service von der ganzen Geschichte hinten dran. Das bleibt aber dann schon bei eurem Kunden, wenn was an der Ladeinfrastruktur ist oder an der Hardware, die ihr zur Verfügung stellt, oder kümmert ihr euch da auch komplett drum?
Wir kümmern uns wirklich vollumfänglich drum. Also man kann sich das eigentlich verbindlich so vorstellen, als würde ich zu einem Ionity oder Fastnet oder so hinfahren. Fastnet kümmert sich ja auch um alles. Ich muss nur Stecker reinstecken, laden. Über unsere Software kriegt der Fahrer auch noch die Anweisung, wann und ob er anstecken soll und nicht. Aber ich muss mich als Logistiker um gar nichts kümmern. Wir nehmen uns dem an, und das Gute für den Logistiker ist dadurch auch noch, zum einen muss er trotzdem keinen Operations Manager haben, der sich um Wartung und Service kümmert. Zum anderen ist der Logistiker sich sicher, dass der Service funktioniert, weil wir verdienen ja nur dadurch, dass wir pro Kilowattstunde abrechnen, nur dann Geld, wenn die Ladesäule auch läuft. Dadurch ist uns natürlich groß daran gelegen, dass die immer in Betrieb ist.
Und euch ist natürlich auch daran gelegen, dann schlussendlich, dass so oft wie möglich im Depot geladen wird, weil da verdient ihr euer Geld, öffentlich laden ist dann nicht so gern gesehen.
Was natürlich ist, was wir auch haben, sind zum Beispiel, wir haben jetzt in Bochum kurz vor Weihnachten mit Krafttransport einen Vertrag unterschrieben, dass wir im Juni ist in Betriebnahme, da wird ein Megawatt-Ladepark entstehen in Bochum, und der erste Megawatt-Ladepark im Ruhrgebiet, und der ist komplett öffentlich. So, und da ist natürlich dann andere Kunden von uns, die schon mit uns zusammenarbeiten, die, wenn sie da vorbeikommen, können sie da laden. Sie müssen dann nicht zu jemandem anderen hinfahren und kriegen dann einen sehr, sehr guten Preis, den sie bei anderen eben dann nicht kriegen. Und so können wir dann auch noch den anderen Benefit für den Logistiker, der mit uns zusammenarbeitet, bieten, wenn dann auf der Route auch noch wie so ein Sharing quasi passiert. Weil Krafttransporte kann dann wieder bei jemandem anderen laden oder ähnliches.
Das habe ich mir gerade hier so notiert gehabt, noch eben Partnerschaft, Netzausbau, weil ihr seid ja dann direkt an dem Kopplungspunkt, wenn ihr die Hardware bei euch auf dem Sheet behaltet, bietet das an und bringt die Partnerschaft dann noch mit rein und könnt dann sagen, okay, wenn du irgendwo im B oben unterwegs bist, kannst du laden, dafür kann Kunde A dann auch mal bei dir vorbeikommen. Win-Win auch wieder da schlussendlich, vor allem wenn die Preise dementsprechend attraktiv sind und man nicht eben an der öffentlichen Ladestation vorbeischauen muss.
Ja, absolut. Und da kommt dann, ist es gegenseitig ein tolles Geben und Nehmen, weil dann der Kunde, auf dessen Hof das steht, hat auch eine höhere Auslastung für sich, kann dadurch unser Kilowattstundenpreis richtet sich natürlich irgendwie daran, wie gut ist diese Ladesäule ausgerichtet, und umso besser die Ladesäule bei dem Logistiker, zum Beispiel bei Krafttransport, umso besser die Ladesäule ausgelastet ist, umso besser ist es für alle, so eine Win-Win-Win, wenn man so will. Ja, gibt's nicht so oft, aber ja.
Jetzt haben wir dann aber hier in Deutschland immer noch die liebe Politik, die dann so LKW-Ladesäule, Förderung, Verbrennerverbot, Verbrenner aus, gib den Titel, wie du willst, da in den Raum werfen. Was macht das mit euren Kunden? Im PKW-Bereich kann ich es nur spiegeln, hat das für extrem viel Verwirrung gesorgt, sorgt es immer noch tatsächlich, weil kein Mensch weiß, was jetzt Sache ist, auch wenn es einigermaßen mehr geschärft ist mittlerweile. Wird bei euch nicht anders sein, oder?
Absolut, es bringt absolut sehr, sehr viel Unsicherheit rein. Also, weil eben der Kunde nicht weiß, es gibt auch viele Projekte, die verzögert das, weil dann eben, ja, vielleicht kommt doch nochmal eine Förderung, wenn die jetzt gerade ausgelaufen ist. Oder wir haben jetzt zum Beispiel in Hessen den Fall gehabt, da haben 3/4 oder so der Antragsteller haben keinen Zuschlag bekommen. So, und dann, da gibt es dann viele Initiativen, die dann aber dadurch halt einfach ihr Ende finden. Und da gibt es halt, glaube ich, sehr, sehr gute Beispiele aus dem näheren Umland. Zum Beispiel, also Norwegen ist, glaube ich, so, spielt einfach in der eigenen Liga, wodurch die höhere Besteuerung des Diesels und des Benziners, die einfach faktisch im Betrieb teurer sind als der Elektro, dadurch schon, da musste gar nicht groß viel mit irgendwelchen Hardware-Förderungen und ähnlichem gearbeitet werden. Und was natürlich bei uns dann auch noch ein Thema ist, ich sage mal so, As-a-Service-Modelle kennen die Fördermittelgeber so nicht und sind dementsprechend dann auch aus den Förderungen dann immer ausgeschlossen. Was dann auch teilweise, der Kunde will es dann mit uns machen, aber dann gibt es keine Förderung dafür, sondern nur, wenn ihr die selber kauft, aber er will die nicht selber kaufen, ist dann, bringt sehr viele Verunsicherungen rein. Auch mit den, ist ja gut, dass wenigstens die Maut jetzt fixiert wurde für ein paar Jahre.
Wichtiger Baustein auf jeden Fall, gerade im Truck-Bereich, im Nutzfahrzeugbereich, das muss man schon sagen. Das heißt aber, wenn du dir jetzt einen Punkt raussuchen dürftest, der aktuell so im Weg steht, wie würdest du es definieren? Wo würdest du sagen, das müssen wir hier in Deutschland besser machen, egal ob es jetzt Politik, Wirtschaft, die Spedition, ihr als Dienstleister seid, um das Thema E-Mobilität im Nutzfahrzeug oder im Truck-Bereich voranzubringen?
Ich glaube, es muss gar nicht mal irgendwelche monetären Sachen sein. Es muss einfach dieses Commitment, es muss einmal dieser klare Weg aufgezeigt werden. Das ist jetzt der Weg und den gehen wir konsequent. Da gibt es ja auch, ich weiß nicht, gibt es ja auch viel bei Instagram. Also ich bin ab und zu mal bei Instagram unterwegs, da gibt es super viele Memes dazu, so lustige Bilder, eben diese für diese Unsicherheit. Dann gibt es so dieses, also eigentlich viral gegangene Meme, wo so ist, wir brauchen, die Ingenieure sollen die Welt retten. Ingenieure zeigen 5 tolle Technologien von Solar, Wind, Wärmepumpe, Elektromotor vor. Und dann so, ja, aber wir brauchen Technologieoffenheit. Ja, aber da sind doch jetzt die Technologien, lass uns doch darauf committen und dann, dass jetzt zum Beispiel das Verbrenner aus diskutiert wird, das sorgt für Verunsicherung, vor allem bei allen Leuten, die sich dem Thema nicht alltäglich widmen, weil für mich, also mich interessiert das ehrlicherweise nicht so super viel, weil mir ziemlich klar ist, dass wenn wir das Jahr 35 erreichen, dann wird eh keiner mehr einen Diesel kaufen, weil der so viel teurer ist, als der Elektro-LKW oder PKW. Aber bei Leuten, die sich nicht tagtäglich mit diesem Thema befassen, für die ist das einfach extreme Verunsicherung. Und dann werden halt Investitionen nicht getätigt oder Projekte nicht mehr angeschoben, Projekte werden intern stillgelegt und es hilft keinem.
Definitiv. So. Also das siehst du ja auch im PKW-Bereich und auch wir haben jetzt gesagt, wir diskutieren gar nicht mehr drüber über Verbrenner außer Verbote, wie du auch immer es nennen willst, weil ich verfolge genau das Gleiche, wie du sagst, das wird eh kommen, weil es einfach ökonomisch wie ökologisch vollkommen Sinn ergibt. Also wird sich's durchsetzen, es dauert vielleicht ein halbes Jahr, Jahr länger, aber es wird passieren. Schlussendlich, und man sieht ja auch, wie die Entwicklungen voranschreiten. Also ich kenne es vor allem im PKW-Bereich, schlussendlich, Truck bin ich jetzt nicht so firm, aber man sieht, da wird jetzt auch der Massenmarkt Stück für Stück aufgerollt. Und dann werden wir bestimmt 2026 auch weitere Schritte nach vorne sehen. Und im Truck-Bereich hat man ja den riesen Vorteil, es wird auf die Kosten geschaut. Da ist ja im Endeffekt egal, ob da jetzt, ich sag mal, Batterie, Diesel, Wasserstoff oder was auch immer drin ist, es wird das günstigste genommen. Und in dem Fall ist das günstigste halt auch noch das nachhaltigste, sage ich mir oft dann. Also Win-Win hier auch wieder dann.
Genau, das ist eben auch für uns, ich sage immer ganz gerne, der PKW, der private PKW ist halt eine emotionale Entscheidung. Also es gibt Leute, die wollen immer diesen Sound haben oder die wollen ein großes Auto oder wollen ein kleines Auto. Das ist eigentlich immer eine auch persönliche Präferenz. Beim LKW wird halt knallhart, dritte Nachkommastelle, da wird auch die Wartung mit reingerechnet und alles und dann wird eine rational zahlenbasierte Entscheidung getroffen. Das Einzige, was dann noch so ein bisschen Präferenz mit reinspielt, ist so, will ich einen Daimler, MAN, Scania oder DAF oder was auch immer fahren? Das ist dann so ein bisschen Präferenz, aber an sich wird vom Antrieb her nur noch auf die Kosten geguckt.
Und das ist ja der Punkt, der einen Unterschied dann macht. Also ich glaube, wir haben heute ein gutes Gefühl dafür bekommen hier in dem Gespräch mit dir, mit Fabrice. über Nanook mit eurer Expertise, die ihr gesammelt habt. Ich bin gespannt, was du vielleicht im halben Jahr erzählst, wenn du wieder hier zu Gast bist, wenn du denn vorbeischauen möchtest. Und was du dann sagen kannst, wie weit wir hier mit der Ladeinfrastruktur in Depots weitergekommen sind. Danke für deine Zeit, Fabrice.
Danke dir, Sebastian.
Na, auf den Geschmack gekommen? Die Ladeinfrastruktur im Abo- oder im Leasingmodell? Ergibt doch irgendwo Sinn, zumindest für das eine oder andere Unternehmen, wie wir jetzt hier von Fabrice erfahren haben und seinem Unternehmen Nanook. Ich habe einiges mitnehmen können aus dem aktuellen Gespräch mit ihm. Hoffe du auch und freue mich, wenn du nächste Woche bei der kommenden EAN-Folge wieder einschaltest. Mach's gut, bis dahin, ciao.